Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie sind noch einmal eingeladen, mit mir über Johannes den Täufer nachzudenken. Er ist der Wegbereiter und Zeuge des lang ersehnten Heilandes und Messias Jesus Christus. Heute der fünfte und letzte Teil, der Geist Johannes des Täufers. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und freue mich, mit Ihnen heute über die Bedeutung und Wirkmacht nachzudenken, die Johannes der Täufer weit über seinen Tod hinaus hatte. So sehr es das Anliegen der Evangelien ist, liebe Gemeinde, Jesus als Gottes Sohn und Messias den Lesern nahezubringen, an Johannes dem Täufer kommt keiner vorbei. Sein Auftreten ist notwendig, um das Auftreten Jesu vorzubereiten. Sein gewaltsames Sterben ist notwendig, um das Sterben Jesu am Kreuz vorzubereiten. Und auch nach seiner Enthauptung durch Herodes ist er gewissermaßen nicht tot zu kriegen. Sein Geist begegnet gerade in Verbindung mit dem vollmächtigen Auftreten von Jesus auf Schritt und Tritt. Singen wir von dem Lied 131 aus dem evangelischen Gesangbuch »O Heiliger Geist, O Heiliger Gott« zunächst die ersten beiden Strophen, später die weiteren. Ich lese aus dem Markus-Evangelium im 6. Kapitel ab Vers 7. Und Jesus rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen. und zieht nicht zwei Hemden an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesu war nun bekannt. Und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferweckt worden, und darum wirken solche Kräfte in ihm. Andere aber sprachen, er ist Elia. Wieder andere, ein Prophet wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Gemeinde, wir hören, wie Herodes Antipas mit der Volksmeinung konfrontiert wird, Jesus sei der auferstandene Johannes der Täufer, und wie er sich diese Auffassung zu eigen macht. Es heißt, als es aber Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferstanden. Dadurch finden für Herodes die Wunder, die Jesus wirkt, ihre Erklärung. Die Auferstehung des Johannes ist hier gedacht als Rückkehr ins irdische Leben, nicht etwa ins ewige Leben. Das Urteil der Leute und des Herodes in Johannes nicht, den Vorläufer Jesu zu sehen, sondern Jesus als Nachfolger des Johannes, bestätigt den großen Eindruck, den der Täufer hinterließ und seine selbstständig prophetische Vollmacht, mit der er auftrat. Die Unterschiede, die zwischen Jesus und dem Täufer bestehen, hat die Volksmeinung wenig berücksichtigt. Machen wir sie uns anhand eines Vergleiches von Theißen und Merz, den Neutestamentlern, deutlich. Erstens. Der Täufer verhält sich demonstrativ asketisch in Bezug auf seine Kleidung, seine Ernährung und der Wüste, die er als Verkündigungsort wählt. Die Askese ist Teil seiner Botschaft, mit der er die Gesellschaft kritisiert. Jesus verhält sich nicht asketisch und wird vom Täufer in dieser Hinsicht als Fresser und Weinsäufer unterschieden. Er hält sich in den besiedelten Orten Galiläas auf. Asketische Regeln stehen bei Jesus vor allem in der Aussendungsregel an seine Jünger. Sie sind hier Mittel der Mission. Musik. Zweites Vergleichsmoment. Der Täufer erwartet den Stärkeren, worunter er entweder Gott selbst oder eine Richtergestalt wie den Menschensohn verstand. Jesus spricht vom zukünftigen Menschensohn wie von einer anderen Gestalt. In der Endzeit sagt er, werden Sie sehen den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Möglicherweise identifiziert er sich mit ihr oder beanspruchte, ihn jetzt schon auf Erden zu repräsentieren. Als Pilatus Jesus fragt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Antwortet Jesus, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Dritter Vergleichspunkt. Der Täufer ist ein Gerichtsprediger. Er droht mit dem kommenden Zorn Gottes, der auch die Frommen treffen wird. Er kritisiert die Heilsgewissheit der Israeliten, die auf ihre Abrahamskindschaft vertrauen, als illusorisch. Jesus setzt die Gerichtspredigt des Täufers fort und ruft zur Umkehr. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus betont in seiner Reich Gottes Predigt aber stärker das Heilsangebot an die Sünder. In seinem Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum erhält der Baum noch eine Jahresfrist, um Frucht zu bringen. Der Sünder hat noch eine gewisse Zeit zur Umkehr, bevor es zu spät ist. Beim Täufer trennt der Richter mit der Worfschaufel auf der Tenne die Spreu vom Weizen, die guten Früchte des Menschen von den schlechten. Jesus erzählt dagegen das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat. Ohne Zutun des Menschen bringt die Erde Frucht. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Auch darf das Unkraut mit dem Weizen zusammenwachsen. Erst zur Zeit der Ernte erfolgt das Gericht. Vierter Vergleichspunkt. Das Weltende steht für den Täufer unmittelbar bevor. Die Axt ist dem Stamm schon an die Wurzel gelegt. Jesus teilt diese Naherwartung. Er schaut aber schon auf eine entscheidende Wende zurück, die mit dem Täufer begonnen hat. Neben einer Gottesreich-Erwartung, die in der Zukunft liegt, findet sich bei Jesus auch die Aussage, dass das Reich Gottes bereits mitten unter uns ist. Offenbar war die Nächsterwartung des Weltendes des Täufers nicht in Erfüllung gegangen. Der Prophet war inhaftiert und getötet worden. Jeder Augenblick der weiter existierenden Welt wird von Jesus jetzt als Ausdruck der Gnade Gottes gedeutet. Gott verzögert sein Gericht, um Menschen eine Chance zur Umkehr zu geben. Die schroffe Gerichtspredigt mit dem Gnadenangebot der Taufe im letzten Augenblick schlägt um bei Jesus in Gnadenpredigt mit dem Angebot zur Umkehr angesichts des drohenden Gerichts. Die bloße Existenz der Welt kann jetzt zum Zeichen der Gottesliebe werden. Fünfter Vergleichspunkt. Bei Johannes ist die Taufe ein endzeitliches Sakrament. Durch öffentliche Selbstanklage und Taufe rettet sie im Gericht, wenn die Getauften Früchte der Umkehr bringen. Jesus löst den Umkehrgedanken von der Taufe. Er erkennt die Taufe des Johannes an, tauft selber aber nicht. Das tun erst seine Jünger nach der Auferstehung. Jesus fordert Umkehr ohne Taufe und spricht die Sündenvergebung zu. Gleichzeitig zog Jesus eine in der Johannistaufe versteckt liegende Konsequenz. Die Sündenvergebung durch die Taufe ist ein Misstrauensvotum gegen den Tempel als Ort der Sündenvergebung. Der Tempelkult ist verdorben, wirkt nicht mehr. Entsprechend handelt Jesus bei der Tempelreinigung. Die Neutestamentler Theissen und Merz ziehen aus diesem Vergleich folgendes Fazit. Auch wenn man es vermeiden soll, den Täufer und Jesus als Kontraste zu sehen, so ist doch eine Akzentverschiebung festzustellen. Das jüdische Gottesverständnis umfasst beides, den strengen und den barmherzigen, den gerechten und den liebenden Gott. Der Täufer betont mehr Strenge und Gerechtigkeit, Jesus mehr den Gott der Liebe und Barmherzigkeit. An die Stelle von Gerichtsangst mit dem Heilsangebot der Taufe von Johannes tritt bei Jesus Heilsgewissheit mit bleibender Gerichtserwartung im Hintergrund. Liebe Gemeinde, wenn Jesus nicht der auferstandene Johannes auf Erden war, wie es die Volksmeinung zunächst interpretierte, wie ist das Verhältnis der beiden dann zu verstehen? Die Evangelisten möchten Johannes den Täufer als Vorläufer des kommenden Herrn erweisen. Durch Maleachi hatte Gott angekündigt: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. So Maleachi 3, Abvers 23. Der Evangelist Lukas beginnt daher sein Evangelium bewusst mit der Geburtsankündigung Johannes des Täufers durch einen Engel, der von ihm sagt: Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Johannes wirkt also in der Kraft des Propheten Elias. Bei Markus fragen die drei engsten Jünger Jesu nach der Verklärung, nach der Auferstehung der Toten. Sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Jesus sagt dazu, Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, Elia ist gekommen, und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Hier bezieht sich Jesus eindeutig auf Johannes den Täufer. Ja, er ist der wiedergekommene Prophet Elia. Bei Matthäus finden wir eine Aussage Jesu über Johannes den Täufer als letzten Propheten. Dort heißt es, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Der Evangelist Johannes deutet den Täufer schon im Prolog als Zeugen Jesu. Dort heißt es, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Und genau das, liebe Gemeinde, hat Johannes der Täufer getan. So tun wir es ihm nach. Amen. Gemeinde, rufen wir uns zum Abschluss noch einmal vor Augen, welch grundlegende Bedeutung Johannes der Täufer für die Christenheit hat und hören auf den Beginn des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.